HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Indem VW Fahrzeuge mit Manipulationssoftware baute und verkaufte, die größere Mengen an Schadstoffen ausstoßen als genehmigt, verstieß VW gegen mehrere Vorgaben des Luftreinheitsgesetzes.
Der Markt reagiert geschockt, mit Sicherheit auch der Vorstand der Deutschen Bank, denn vor wenigen Tagen war noch von einer Einigung mit dem US-Justizministerium bei 2,5 Milliarden Euro die Rede. Jetzt reden wir von 14 Milliarden US-Dollar.
The Apple case is about profits made.
Bei Apple geht es um Gewinne aus Geschäften, die in ganz Europa gemacht und in Irland ausgewiesen wurden. Also geht es um Steuerangelegenheiten, die klar unter europäische Zuständigkeit fallen.
Die Deutsche Bank gerät langsam, aber sicher wirklich an den Rand der Belastbarkeit.
You can have your car bought back, you can have your car fixed.
Betroffene können ihr Auto zurückkaufen oder reparieren lassen. VW muss einen Fonds für Entschädigungen einrichten und einen Fonds zur Förderung grüner Automobiltechniken.
Wo sind denn die europäischen Konkurrenten für Google, Facebook, Twitter und Amazon? Ich würde mir solche Wettbewerber aus Europa wünschen, die dann für mehr Innovation sorgen. Aber ich fürchte, dass die negative Kultur in Europa und der Protektionismus nicht zu dieser Innovation führen wird.
This culture of negativity and protectionism will not lead to that innovation.
Was sagt er? Der Protektionismus hindert Europa daran, innovativ zu sein. Ja, so denken sie, die Wirtschaftsprotektionisten aus den USA, die aus dem Land, in dem alle gleich sind. Nur die eigenen Leute, die sind noch ein bisschen gleicher. Oder woran liegt das wohl, dass nur Volkswagen bei den Abgaswerten betrügt und amerikanische Autos von Chrysler und Jeep und General Motors und Ford nur in Europa dreckiger sind als jeder VW? Woran liegt das wohl, dass die Deutsche Bank so bestraft werden soll, dass sie in die Knie gehen könnte? Woran liegt das wohl, dass die Samsung-Handys nur in den USA explodieren im Land von Apple? Geht das alles mit rechten Dingen zu oder ist das schon ein heimlicher Wirtschaftskrieg? Wollen die US-Amerikaner gezielt deutsche und andere ausländische Firmen beschädigen? Umgekehrt fordert die Europäische Kommission von Apple Steuernachzahlungen in Milliardenhöhe, was Apple unerhört findet. Facebook soll gezwungen werden, europäischen Datenschutz anzuwenden. Lächerlich, oder? Jedenfalls geht es mit aller Härte gegeneinander über den Atlantik. Zwischen den Partnern, die gleichzeitig hinter verschlossenen Türen ein Freihandelsabkommen aushandeln. Wie das so ist im Krieg. Vor den Friedensverhandlungen versuchen die Konfliktparteien nochmal ordentlich Boden gut zu machen, den Gegner zu schwächen. Das stärkt die eigene Position. Bosch, VW und Deutsche Bank, sind die USA im Wirtschaftskrieg? Das fragt der Tag in HR2 Kultur. Fangen wir an mit Volkswagen. VW ist der einzige Autobauer, der zugibt, getan zu haben, was andere Hersteller, wenn nicht alle, ganz offensichtlich auch machen, Abgaswerte manipulieren. Der Prozess gegen VW wurde in den USA in Kalifornien geführt.
Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann soll der bislang teuerste Vergleich in der Automobilgeschichte in den USA geschlossen sein. Vergangene Woche kündigte Richter Charles Breyer an, dass er bis zum 25. Oktober, also bis spätestens morgen, entscheiden will, ob er dem Kompromiss, den der Autobauer mit US-Kunden und US-Behörden ausgehandelt hat, grünes Licht gibt. Er sei stark geneigt, dem Vergleich zuzustimmen, sagte Breyer bei einer Anhörung vergangene Woche, wolle sich aber nochmal mit den Einwänden auseinandersetzen. Wichtig sei ihm, dass die Fahrzeuge, die nach wie vor Abgase über dem gesetzlichen Limit ausstoßen, so schnell wie möglich von der Straße verschwinden. Unzufrieden hatten sich bei der Anhörung in San Francisco unter anderem Besitzer der manipulierten Autos gezeigt. Ihnen geht das Angebot von Volkswagen nicht weit genug. Anders als betrogene Kunden in Deutschland erhalten die in den USA aber eine geradezu üppige Entschädigung. Susan Carpenter ist die Autoexpertin des Orange County Register. Sie sagte gegenüber dem Sender KPCC,
you can have your car bought back, you can have your car fixed.
Betroffene können ihr Auto zurückkaufen oder reparieren lassen. VW muss einen Fonds für Entschädigungen einrichten und einen Fonds zur Förderung grüner Automobiltechniken. Gute Nachrichten für alle Kunden, denen der Schutz der Umwelt wichtig ist.
VW has to invest in green technologies.
Bis zu 16,5 Milliarden Dollar, umgerechnet also rund 15 Milliarden Euro, will VW zahlen, um weiteren zivilrechtlichen Klagen aus dem Weg zu gehen. Rund 480.000 manipulierte Autos mit 2-Liter-Motor hatte VW in den USA verkauft. Ihren Besitzern bietet VW nun an, die Wagen zurückzukaufen oder zu reparieren. Der Rückkaufpreis soll auf der Höhe vor Bekanntwerden des Skandals liegen. Darüber hinaus zahlt VW jedem Besitzer einen Geldbetrag von umgerechnet zwischen 4.600 und 9.100 Euro, je nach Modell.
To learn more about the settlement program, please visit the official program website at vwcourtsettlement.com.
Im Netz wurde eine eigene Webseite eingerichtet, auf der der Autobauer Zugang zu Gerichtsdokumenten hinterlegt hat, oft gestellte Fragen beantwortet und in Videoanleitungen erklärt, was betroffene Fahrzeughalter nun tun können.
The customer will have two primary options.
Der Kunde hat zwei Optionen. Die Leasingvereinbarung wird gestoppt und VW kauft den Wagen zurück. Oder der Kunde kann das Auto behalten und lässt in einer Vertragswerkstatt es so umbauen, dass es die Schadstoffgrenzen einhält. Auch für die VW-Vertragshändler hält VW Geld bereit. Mehr als umgerechnet 1 Milliarde Euro soll an die rund 650 betroffenen Händler in den USA gehen. Und schließlich zahlt der Konzern auch noch Milliardenbeträge in amerikanische Umweltfonds ein, mit denen erneuerbare Energien gefördert werden. Offen ist noch die Lösung für die 85.000 manipulierten Dieselfahrzeuge mit 3-Liter-Motor in den USA, darunter der VW Touareg, Porsche Cayenne und Audi A8. Die US-Umweltbehörde EPA wollte bis heute einen Vorschlag von VW erhalten.
Da kommen dann noch ein paar Milliarden dazu. Nicole Markwald war das aus Kalifornien. Professor Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management der Hochschule Bergisch Gladbach. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Schwinn.
Die US-Regierung geht gegen Volkswagen vor. Tief mit drin im Dieselskandal hängt der Zulieferer Bosch, der die Motorsteuerung baut. Zunächst mal muss man sagen, das haben sich die Konzerne selbst zuzuschreiben. Sie haben betrogen und bekommen jetzt die Quittung, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, da lässt sich wirklich erstmal nichts beschönigen. Sie haben versucht, sozusagen hier zu manipulieren, um Gesundheitsumweltstandards zu umgehen. Da sind sie aufgeflogen. Das war dumm und da gibt es nichts daran zu rütteln. Insofern ist es eine Thematik, die haben sich die Hersteller und in dem Fall auch der Zulieferer selber zuzuschreiben.
Andererseits gibt es bei genauerem Hinschauen ein paar seltsame Zusammenhänge oder eben keine Zusammenhänge, die nicht gemacht werden. Wenn die deutsche Umwelthilfe oder auch die britische Umweltbehörde hier in Europa Fahrzeugabgase misst, dann sind es regelmäßig Autos von US-Konzernen, also von Chrysler, von General Motors, von Ford, die die dreckigsten sind. Warum fällt das in den USA niemandem auf?
Ja, das kann man tatsächlich fragen, aber eine Sache, die muss man schon auch ganz klar sagen. Volkswagen hat einen Betrug zugegeben, aber die gesamten Untersuchungen, auch das Verkehrsministerium, zeigen eigentlich ganz eindeutig, das ist nicht ein Problem, das nur Volkswagen hat. Das ist ein Branchenproblem und zwar nicht nur der deutschen Hersteller, sondern gerade auch der, sagen wir, ausländischen, auch der amerikanischen Hersteller. Opel, Fiat, Chrysler, wenn man so will, als auch am halbamerikanischer Hersteller und Ford.
Ja. Sind die jetzt auf einem Auge blind, dass sie nur VW sehen, oder war das einfach nur falsch von VW zuzugeben, dass sie da manipuliert haben?
Nun, man muss natürlich schon sagen, es gibt natürlich ein spezielles Problem in den USA. USA, da wollte man den Diesel etablieren und der ist dort eben bislang nicht angekommen und die Abgasstandards für den Diesel sind eben sehr scharf und die wollte man durch so eine Manipulation umgehen. Insofern sind es schon ein bisschen unterschiedliche paar Stiefel, um die es in Amerika und auch hier in Deutschland geht. Wenn man so will, liegen sozusagen in Deutschland die Themen etwas anderes. Heißt, Opel als GM-Tochterunternehmen könnte auch zur Rechenschaft gezogen werden, was dann natürlich auch der Muttergesellschaft General Motors schwer schaden könnte.
Nun gut, jetzt ist das Know-how, das haben Sie ja quasi schon mitgesagt, ein europäisches, das heißt sowohl bei Ford, wenn Sie Diesel bauen, als auch bei Chrysler, wenn Sie Diesel bauen, dann kommt es von Fiat oder wenn General Motors Diesel baut, dann kommt es von Opel. Also das Know-how sitzt in Deutschland oder in Europa und man will diese Antriebstechnik vielleicht in den USA raushalten. Ist das dann schon eine Form von Wirtschaftskrieg, was da passiert?
Soweit würde ich nicht gehen. Es gibt natürlich Interessen in bestimmten Ländern, bestimmte Kompetenzen, die in den jeweiligen Ländern sind, dort zu halten oder andere Kompetenzen nicht zuzulassen. Das gibt es aber in Deutschland ähnlich. Lange hat man sich in Deutschland auch mit dem Thema Hybrid sehr schwer getan, weil hier kaum Interessen von deutschen Unternehmen davor liegen. In anderen Ländern sieht es da beispielsweise anders aus.
Das hört sich jetzt so an, als hätte die Autobranche hier geschlafen oder die Politik gleich mit, die sie schlafen hat lassen, also nicht im Schlaf gestört hat.
Also das ist sicherlich so. Es hat hier ich nenne es gerne eine Kultur des Wegschauens gegeben auf der politischen Institution, da ja klar war, dass das Thema Diesel und Abgas ja im realen Verkehr ja ein Problem hat und in der Testumgebung aber funktioniert. Den Hinweisen ist man einfach nicht nachgegangen und das hat am Ende die Branche und die deutschen Unternehmen eigentlich sehr stark geschadet, weil sie gedacht haben, naja, sozusagen, das ist sozusagen der Usus, so können wir weiter umgehen und wir haben möglicherweise die Politik hier hinter uns und das war sicherlich dumm. Damit hat man sich eine Lage gebracht, dass man alternative Antriebstechnologien wie das Thema Elektromobilität einfach nicht mit dieser Kraft und Energie vorangetrieben hat und da leidet die Industrie derzeit noch drunter. Jetzt muss man die Rückstände im Bereich Elektromobilität aufholen, weil man geglaubt hat, nur mit der alten Kompetenz des Diesels käme man praktisch überall durch.
Professor Stefan Bratzel, Leiter des Autoinstituts der Hochschule Bergisch Gladbach. Recht herzlichen Dank. Bosch, VW und Deutsche Bank, sind die USA im Wirtschaftskrieg? Der Tag in HR2 Kultur. Als der Wirtschaftskrieg noch näher am realen Krieg war, gab es eine Form der Kriegsführung, die durch ein paar verwegene Gestalten legendär geworden ist. Gemeint sind die Kaperkapitäne.
Etwas weiter vom Land entfernt als die anderen Schiffe lag eine kleine Brigg mit Schoner-Takelage. Sie zeichnete sich durch ihre feinen Wasserlinien und eine Schnelligkeit aus, die man recht gut auf 16 bis 17 Seemeilen für die Stunde annehmen konnte. Dieser Brigg war gewiss ein ausgezeichneter Küstenfahrer, aber es gehörte ein kühner, trefflicher Seemann dazu, sich mit einem so leicht dem Kentern ausgesetzten Fahrzeug über den großen Ozean zu wagen. Und dieser Seemann war noch so jung, er konnte kaum 30 Jahre zählen. Ganz in der Nähe dieser Brigg lag ein Engländer, ein großes, dreimastiges Kauffahrteischiff. Es hatte hier ausgezeichnete Geschäfte gemacht und wollte morgen den Anker lichten. Für heute Abend aber gab der Kapitän seinen Handelsfreunden ein Abschiedsfest, zu dem auch die Kapitäne der naheliegenden Schiffe geladen waren. Am muntersten ging es während der Tafel zu. Natürlich wurden allerlei merkwürdige Seegeschichten erzählt. Ein jeder hatte etwas Ungewöhnliches erlebt und es kam manche Münchhausen-Jade zum Vorschein, über die herzlich gelacht wurde. Aber man erzählte auch Ernsthaftes, zum Beispiel von berühmten Kaperschiffen. Bei diesem Thema schlug einer der Kapitäne mit der Faust auf den Tisch und sagte: »Geht mir mit euren Kapers und Privateers. Sie alle sind doch nichts gegen den Falken am Äquator. Wer unter euch hat ihn gesehen?« Keiner antwortete, und der Sprecher fuhr fort: »So bin ich es allein, der ihm begegnet ist.«
Fortsetzung folgt. Ausschnitt aus Karl Mays Geschichte »Der Kaperkapitän«, mit der er, wie auch schon Alexandre Dumas, dem berühmten Robert Surcouf ein Denkmal gesetzt hat. Der Tag in HR2 Kultur fragt heute, ob die USA mit ihrem Vorgehen gegen die deutschen Konzerne VW, Bosch und Deutsche Bank eigentlich einen Wirtschaftskrieg führen. Unseren Korrespondenten Andreas Horchler in Washington haben wir gefragt, ob die Deutsche Bank eigentlich besonders hart angefasst wird in den USA oder ob das nur Gejammer ist und es den anderen genauso ans Leder geht.
Wenn es um den Schutz amerikanischer Verbraucher geht, kennt US-Justizministerin Loretta Lynch keinen Humor. Auch und besonders nicht gegenüber Konzernen und Banken. Wer an der Finanzkrise von 2008 beteiligt war, wer Drogengeld gewaschen hat, wer Wechselkurse manipuliert, wird zur Kasse gebeten.
Dieses Justizministerium beabsichtigt, alle diejenigen entschlossen strafrechtlich zu verfolgen, die das Wirtschaftssystem zu ihren Gunsten beugen, unseren Markt untergraben und sich auf Kosten der amerikanischen Verbraucher bereichern.
Das Wall Street Journal hat ausgerechnet, Banken zahlten seit 2010 etwa 110 Milliarden Dollar Strafe. Sie alle hatten Anteil daran, dass die Immobilienblase 2008 platzte. Das führte zur weltweiten Finanzkrise. Viele US-Banken haben schon Vergleiche geschlossen und gezahlt. Die Bank of America 16,6 Milliarden Dollar, Goldman Sachs über 5 Milliarden. Mitte September hatte Lynchs Ministerium von der Deutschen Bank 14 Milliarden Dollar gefordert. Es geht um Wertpapiere, die in den Jahren 2005 bis 2007 durch Hypotheken gedeckt waren. Die USA werfen der Bank vor, mit diesen Geschäften am Zusammenbruch des Immobilienmarktes beteiligt gewesen zu sein. Eine ziemlich hohe Summe räumt Winnie O'Kelly von Bloomberg News ein.
Aber das ist immer eine Frage der Verhandlung. Man steigt doch nicht mit der Zahl ein, die man am Ende erreichen will, sondern an einer anderen Stelle.
Vor der 14-Milliarden-Forderung sei in der deutschen Presse zu lesen gewesen, die Deutsche Bank erwarte eine Strafe von nur 2 Milliarden. Nicht klug, solche Verhandlungen öffentlich zu diskutieren, ehemaliger Hedgefondsmanager und Moderator der CNBC-Sendung Mad Money.
Das macht man einfach nicht. Man unterstellt dem Justizministerium nicht einfach, es handle sich nur um ein erstes Angebot. Man schachert nicht öffentlich mit dem Ministerium und holt sich Rat von Geschäftsleuten und Anwälten ein, die es mit dem Ministerium zu tun haben.
Diese Experten könnten einen Ratschlag geben, mit welcher Vergleichssumme die US-Justiz nicht verärgert wird. Loretta Lynch dürfte kein Interesse daran haben, eine weltweit agierende Großbank zu überfordern und die nächste Finanzkrise zu provozieren. Die Deutsche Bank ist über ihr gigantisches Derivategeschäft mit der gesamten Finanzwelt verbandelt. Wenn sie niest, erkrankt die ganze Welt an einer Lungenentzündung.
So when Deutsche Bank sneezes, the whole world will catch pneumonia.
Das weiß auch die US-Justizministerin, die ihr Gesicht wahren will und keiner zu geringen Summe zustimmen wird. Es geht um Ausgleich, um eine Balance. Beobachter in den Vereinigten Staaten gehen davon aus, dass die Deutsche Bank am Donnerstag erneut unbefriedigende Geschäftszahlen präsentieren wird. Ebenso bekannt ist der Regierung, dass die Beteiligung an der US-Immobilienkrise nicht die einzige juristische Altlast ist. Und sie weiß, dass die Deutsche Bank einen Betrag in der Nähe von 14 Milliarden Dollar nicht aufbringen kann. Von einem Wirtschaftskrieg gegen Europa, einer Rache für Strafzahlungen von US-IT-Firmen in der alten Welt, will Lynch nichts wissen.
Wird mit zweierlei Maß gemessen, wenn es in den USA gegen die ausländische Deutsche Bank geht, beziehungsweise wenn die eigenen US-amerikanischen Finanzinstitute ins Visier geraten? Aus Washington war das Andreas Horchler. Die Deutsche Bank, so warnten die Wirtschaftsmedien in den USA, sei mit ihren gigantischen Derivatgeschäften weltweit mit der ganzen Finanzwirtschaft verbunden und wenn die Deutsche Bank niese, dann habe die ganze Welt Schnupfen. Und dennoch sind die Forderungen der US-Justiz so hoch, dass es der Bank an den Kragen gehen könnte. Dann reden wir hier wieder darüber, dass diese Bank zu groß ist, um zu scheitern. Professor Jan-Peter Kranen, Direktor des Zentrums für Finanzstudien der Goethe-Universität in Frankfurt, guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Im Zusammenhang mit der Deutschen Bank war in den USA in der letzten Zeit sehr häufig wieder dieses Too Big to Fail zu hören, was wir aus der jüngsten Finanzkrise kennen. Reiten die USA da gerade ein ausländisches Kreditinstitut zu Tode? Kann man das so sehen?
Also generell glaube ich nicht, dass von der amerikanischen Regierung so eine bewusste Attacke gegen ein ausländisches Finanzinstitut gefahren wird. Sie haben sich ihre sehr strengen Standards gegeben, die ja auch für ihre heimischen Banken gelten. Und in dem Fall ist die Deutsche Bank stark ins Visier geraten und deswegen wird jetzt über eine hohe derartige Zahlung verhandelt. Die eigentliche Zahlungshöhe steht ja noch gar nicht fest.
Aber könnte es eine Höhe sein einer Strafzahlung, wo es bei der Deutschen Bank tatsächlich ins Eingemachte geht, wo die Bank in die Knie geht?
Also theoretisch gibt es so eine Zahlung natürlich immer. Aber der entscheidende Punkt meiner Meinung nach, auf den man hier schauen muss, ist die zukünftige Ertragsstärke der Bank. Ja, wird die Bank genug verdienen, um aus so einem Schadensfall wieder rauszukommen? Und da stellt sich die große Herausforderung für alle Banken, die davon betroffen sind, aber für die Deutsche Bank jetzt ganz speziell. Sie muss im Grunde die Märkte und letztlich auch die Regulatoren überzeugen, dass sie diese zukünftigen Gewinne wieder erwirtschaften kann, dann ist die Höhe der Strafzahlung eigentlich nicht mehr das entscheidende Argument.
Müsste man denn nicht dazu sagen, dass sie das erwirtschaften kann, dann mal mit legalen Mitteln?
Das ist natürlich immer unterstellt. Ich meine, wir reden hier von, man spricht ja hier von den Altlasten. Das sind Vorfälle, die schon einige Jahre zurückliegen. Und ich gehe davon aus, dass man in den heutigen Geschäften, die man tut, natürlich diese viel strengere Regelauffassung, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war, auch voll berücksichtigt.
Hätten die deutsche Bundesregierung und die EU-Kommission, die europäischen Banken und also auch die Deutsche Bank in den vergangenen, ist ja schon über 8 Jahren seit dem Finanzkollaps, nicht dazu bringen können, sich so zu konsolidieren, dass sie in der Lage sind, für ihre eigenen Verfehlungen dann finanziell gerade zu stehen?
Ja, in gewisser Weise stehen Sie ja jetzt gerade für Ihre Verfehlung, aber die Konsolidierung, und ich denke, da haben Sie einen wichtigen Punkt, hat bisher im Grunde kaum stattgefunden in Europa. Das gilt nicht nur für Deutschland, aber auch in Deutschland spielt das jetzt eine Rolle und drängt sozusagen an die Oberfläche. Wir haben massiv die Regulierung verschärft. Im Grunde von vielen Seiten ist das Bankgeschäft gerade international tätiger Unternehmen erheblich beschränkt und eingeschränkt worden durch Regulierung. Zusätzlich ist Eigenkapital in immer weiterer Höhe aufzubauen. Und das kann nur funktionieren, wenn das zugrunde liegende Geschäft auch nachhaltig profitabel ist. Das gilt aber für viele Institute in Deutschland und Europa nur sehr beschränkt.
Das ist also in den USA besser, höre ich das da so raus?
Auf jeden Fall. In den USA ist es besser. Man hat auch nicht diese enorme Größe des Bankensektors mit der enormen Zahl von Beschäftigten, Zweigstellungen, Niederlassungen und so weiter und hat deshalb auch nicht so eine starke Konkurrenz, die zum Beispiel in Europa, in Deutschland insbesondere, dazu führt und geführt hat, dass Finanzdienstleistungen sehr billig sind. Ja, die meisten von uns würden gar nicht erwarten, dass sie von ihrer Bank großartig zur Kasse gebeten werden, wenn sie Überweisungen tätigen, Konten aufmachen und so weiter. Und das ist in anderen Ländern ganz anders. Da ist Finanzdienstleistung ein Service, für den ich erheblich bezahle.
Wenn jetzt die Deutsche Bank tatsächlich eine Strafzahlung aufgebrummt bekäme, die sie ins Wanken bringt, würde dann dieses Greifen, was ich vorhin von den Medien in den USA zitiert habe, dieses too big to fail, würden Sie sagen, die Deutsche Bank ist zu groß, um zu scheitern, um umzugehen, also um nicht mehr zu existieren?
Ja, das ist eine sehr, wie soll ich sagen, radikale Formulierung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn solche Probleme wachsen, dass das Institut zu einer massiven Restrukturierung gezwungen ist. Restrukturierung heißt hier zum Beispiel eine Zerlegung in verschiedene Einheiten, verschiedene Unternehmen, die sich selber dann wieder mit anderen in Europa verbinden könnten. Also es ist ja nicht so, dass die Bank dann plötzlich verschwindet, sondern sie würde aufgeteilt, zerlegt werden. Und solche Operationen sind heute und seit Jahren etwas, mit dem sich die Regulatoren und auch die neu geschaffenen Abwicklungsbehörden auseinandersetzen. Also too big to fail, das ist eigentlich heute hier niemand mehr.
Das heißt, es kommt nicht am Ende so, dass wir, die deutschen Steuerzahler, für die Deutsche Bank gerade stehen, weil die USA die Milliarden abgegriffen haben.
Also dieses Risiko sehe ich im Moment nicht. Ich sehe auch noch nicht den Fall, wo wir sozusagen überhaupt davon ausgehen können, dass der Staat hier intervenieren muss. Ich denke, der Druck auf die Deutsche Bank, aber auch auf andere Banken in Deutschland, ist im Moment sehr hoch, sich einer grundlegenden Überarbeitung ihrer Geschäftsmodelle zu widmen und das auch nach außen zu mitzuteilen. Also uns klar zu sagen, was machen wir mit dem kleineren Kundengeschäft, was machen wir mit der mittelständischen Industrie, mit der Großindustrie, was machen wir mit dem internationalen Geschäft, was ist unsere Position in den USA auf längere Sicht, können wir mithalten dort im Investmentbanking oder werden wir uns von so einem Geschäftsteil trennen beispielsweise.
Professor Jan-Peter Kran, Direktor des Zentrums für Finanzstudien der Frankfurter Goethe-Universität. Recht herzlichen Dank.
Dankeschön, Herr Schwinn.
Es war vor 2 Jahren, unter 5 Grad nördlicher Breite und ungefähr auf der Länge von Andaman. Wir hatten einen Sturm, wie ich ihn nie erlebt hatte. Und das will viel sagen. Der Tag war finster wie die Nacht. Der Orkan schien aus allen Richtungen auf uns einzufahren. Da plötzlich sahen wir beim Schein der Blitze ein fremdes Fahrzeug, dessen Schnabel gerade gegen unseren Bug gerichtet war. Seine Segel glänzten weiß wie das Federfell eines Schwanes. Und glaubt's oder glaubt's nicht, der Halunke hatte kein einziges Reff gelegt. Er fuhr mit voller Leinwand auf uns ein. Natürlich hatte ich Angst vor dem Zusammenprall und befahl dem Mann am Steuer, einen Strich abzufallen. Da schoss der Fremde an uns vorüber, so nahe, dass ich ihn mit der Hand greifen konnte. Ich nahm das Sprachrohr an den Mund und rief ihn an. »Schiff Ahoi, welches Fahrzeug?« Ich sah keine Menschenseele auf dem Deck. Ein einziger Mann hing in den Backbordwanden. Dieser brauchte kein Rohr. Er legte die eine Hand an den Mund und rief herüber, als ob das Brüllen des Sturmes nur ein leises Säuseln sei. »Der Falke des Äquators, Kapitän Surcouf. Gebt ihm eins. Feuer!« Da erst sehe ich drüben die französische Flagge und unter ihr die blutrote Kaperflagge wehen. Es tun sich 6 Geschützpforten auf und wir bekommen die Kugeln in den Rumpf, während der Franzose im Dunkel des Wetters verschwindet. »Oho«, rief der Kapitän, der den Wirt machte, »mir sollte er nicht kommen. Ich würde ihn schlimm heimschicken, so wahr ich James Harold heiße.« Sprecht nicht zu viel, Kapitän, warnte einer. Kennt ihr die Angriffsweise dieses Robert Surcouf? Nun? Er ist kein Seeräuber. Er zeigt euch ganz ehrlich seine Flagge und kommt an euch heran, ohne einen Schuss zu tun. Bord an Bord aber springt er mit 20 Mann zu euch an Deck. Wehrt ihr euch, so braucht er seine Waffen. Ergebt ihr euch aber, so geschieht euch kein Leid. Er führt euer Schiff nach dem Hafen der nächsten französischen Kolonie, wo es im Namen Frankreichs mit Beschlag belegt wird. Weiter nichts? Mit 20 Mann? Ha!
Fortsetzung folgt in Karl Mays Geschichte Der Kaperkapitän. Bosch, VW und Deutsche Bank sind die USA im Wirtschaftskrieg, der Tag in HR2 Kultur. Die US-Regierung und die US-Justiz gehen also in letzter Zeit verschärft gegen deutsche Firmen vor und man fragt sich, ob dahinter System stecke und taktische Absicht. Gleiches kann man sich auch fragen, wenn die Europäische Union plötzlich gegen Apple vorgeht. Der US-Konzern hat jahrelang in Irland kaum Steuern gezahlt und jetzt plötzlich fällt das in Brüssel auf. Woran liegt das? Von dort aus Brüssel, Sebastian Schöbel.
Margrethe Vestager hält sich nicht mit langer Vorrede auf. Die Wettbewerbskommissarin tritt in Brüssel vor die Medien und kommt sofort zum Punkt.
Apples tax benefits in Ireland are illegal.
Apples Steuervorteile in Irland sind illegal, so Vestager. Ein Satz, der das US-Unternehmen Milliarden Euro kosten könnte. 13 Milliarden, um genau zu sein.
Plus interest.
Plus Zinsen, fügt die Dänin Vestager hinzu. Dieses Geld soll der irische Staat von Apple nachfordern. Steuern, die jahrelang nicht gezahlt wurden. Und zwar mit Wissen der irischen Regierung. Die hat schon vor Jahren die Unternehmensbesteuerung so gestaltet, dass Konzerne wie Apple ihre Profite am Fiskus vorbeischleusen können. Ein Standortvorteil für Irland. Allerdings zum Nachteil der öffentlichen Kassen anderer EU-Länder und Apples Wettbewerbern, sagt die EU-Kommission. Und das ist ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht, so Vestager.
Member States.
Kein EU-Land darf Firmen unfaire Steuervorteile genehmigen, egal ob sie aus der EU kommen oder dem Ausland, ob sie groß sind oder klein oder Teil eines Konzerns.
Large or small, part of a group or not.
Denn das ist unerlaubte Staatsbeihilfe. Irland soll nun insgesamt 13 Milliarden Euro Steuern von Apple nachfordern. Zwei Tochterunternehmen des Konzerns stehen im Fokus der Kommission. Apple Europa und Apple Sales International. Beide zuständig für das Apple-Geschäft außerhalb der Vereinigten Staaten. Beide haben laut EU-Kommission jahrelang den Großteil ihrer Einnahmen an sogenannte Verwaltungssitze überwiesen. Firmen, die nur virtuell existieren, im Nirgendwo und die auch keine Steuern zahlen müssen. Jedenfalls erlaubt das die irische Steuergesetzgebung, erklärt Kommissarin Vestager. Mit dem Ergebnis, dass der tatsächliche Steuersatz der beiden Apple-Töchter in Irland extrem niedrig war. Zum Teil weniger als 1%. 2014 waren es sogar nur 0,005%, rechnet Vestager vor.
Which means that even less was paid in taxes.
Das heißt, Apple hat für jede Million Euro, die es außerhalb der USA verdient hat, 50 Euro Steuern gezahlt.
It was 50 Euros per million in profits.
Zum Vergleich, die meisten anderen Unternehmen in Irland zahlten 12,5% Steuern. In den USA läge der Steuersatz bei rund 30%. Auf die Frage eines irischen Journalisten, ob die Bestrafung Apples fair sei, der Konzern habe ja schließlich geglaubt, alles im Sinne der irischen Gesetze zu tun, antwortet Margarete Vestager trocken.
If my effective tax rate would be zero.
Also wenn mein Steuersatz mal auf 0,005% sinken sollte, dann würde ich einen sehr kritischen Blick auf meine Steuererklärung werfen.
I would have felt that maybe I should have a second look at my tax bill.
Sebastian Schöbel über die Auseinandersetzung der EU-Kommission mit dem US-Konzern Apple. Wie haben die Medien in den USA diese Geschichte wohl überschrieben? Na klar, Europe strikes back. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Universität Frankfurt, guten Tag.
Guten Tag.
Wir fragen uns heute, ob das, Europe Strikes Back, was wir an juristischen Auseinandersetzungen diesseits und jenseits des Großen Teiches beim Vorgehen gegen die Firmen aus der jeweils anderen Region derzeit beobachten, eigentlich schon Anzeichen eines Wirtschaftskrieges sind. Dazu müssten wir aber erstmal definieren, was ist das eigentlich, ein Wirtschaftskrieg? Was ist das denn in Historikerkreisen?
Naja, der Begriff ist so verbreitet wie ungenau. Man kann sich vorstellen, dass er sich zum einen darauf bezieht, was an wirtschaftlichen Maßnahmen gegen den Gegner in regulären kriegerischen Auseinandersetzungen getroffen worden ist. Aber im Grunde genommen meint Wirtschaftskrieg etwas anderes, nämlich eine Art Auseinandersetzung, die mit wirtschaftlichen Mitteln fast kriegsähnlich, aber eben ohne militärischen Einsatz ausgetragen wird. Das heißt also, dass man versucht, der anderen Seite dadurch zu schaden, dass man ihre Unternehmen belastet, dass man ihre Export- oder Importchancen behindert, dass man sie von strategischen Märkten ausschließt und Ähnliches. Im weitesten Sinne also könnte man den Begriff Wirtschaftskrieg auf alle Maßnahmen beziehen, die getroffen werden, um dem Gegner, dem vermeintlichen oder wirklichen Gegner wirtschaftlich zu schaden.
Also ursprünglich historisch war es ja wohl mal so, dass die realen Kriege geführt wurden, auch um wirtschaftlichen Einfluss und um Ressourcen, Bodenschätze zum Beispiel. Auch die letzten großen Kriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg, da ging es auch immer wieder um diesen Zugang zu den Bodenschätzen. Wann war dann der Übergang von den militärischen zu den tatsächlich nur wirtschaftlichen Mitteln?
Eigentlich sind Kriege immer, seit der Antike, seit wir Überlieferung haben, damit verbunden gewesen, dass man versucht hat, dem Gegner auch wirtschaftlich zu schaden. Das findet sich eigentlich immer. Aber im Laufe der Zeit ist die Bedeutung der Wirtschaft, hat sehr stark zugenommen. Spätestens seit dem 17., 18. Jahrhundert ist die Frage, wer sich international durchsetzen kann, auch eine Frage seiner wirtschaftlichen Stärke. Und das bemerken die beteiligten Parteien ja sehr frühzeitig. Von daher finden wir eine erste Phase, überschrieben mit dem Begriff Merkantilismus. Da versucht man sich noch diesseits der Schwelle eines offenen Krieges gezielt gegen die Unternehmen der anderen Seite durchzusetzen. So verfolgen im 17. und im 18. Jahrhundert etwa die Engländer die sehr erfolgreichen holländischen Unternehmen und versuchen ihnen zu schaden, wo es geht. Wir wissen, dass Napoleon in der Auseinandersetzung mit England ebenfalls auf die wirtschaftliche Karte setzte, die Kontinentalsperre, also der Versuch, England vom Wirtschaftsverkehr mit dem Kontinent auszuschließen, das war ein genau solcher Akt. Und dann natürlich im Ersten Weltkrieg, als Großbritannien mit der Fernblockade Deutschland effektiv aus den weltwirtschaftlichen Zusammenhängen regelrecht heraus nimmt, da wird ganz offensichtlich, dass in der Moderne die wirtschaftliche Stärke eines Landes auch über seine Handlungsfähigkeit in politisch-militärischer Hinsicht entscheidet. Und da spielt dann diese Form des Wirtschaftskrieges eine große Rolle.
Die Freibeuter, also die mit Kaperbrief unterwegs und unter der Fahne dann manchmal der Piraten und dann ganz am Schluss dann doch unter einer nationalen Fahne, das waren auch Wirtschaftskrieger, oder?
Ja, ganz ohne Frage. Also die Versuche, die vor allen Dingen von England, Holland und Frankreich unternommen worden sind, um das spanische Monopol im Lateinamerika-Handel zu brechen, das war je nachdem, ob man gerade offenen Krieg hatte oder nicht, Kaperei oder eben mehr oder weniger lizenziertes Freibeutertum. Das ist ganz eindeutig. Da ging es vor allen Dingen darum, den Spaniern einen Teil des lateinamerikanischen Silbers abzunehmen, sie zu schwächen, aber eben auch, um durchzusetzen, dass dort kein Handelsmonopol entsteht, aus dem etwa englische oder holländische Kaufleute ausgeschlossen waren.
Nun haben wir selber ja so eine Geschichte, ich meine jetzt nicht die kriegerischen und die wirtschaftskriegerischen in der deutschen Vergangenheit, aber ich meine ein Siegel, das bis heute für Qualität steht, nämlich Made in Germany, ist doch eigentlich auch eine Wirtschaftskriegsgeschichte, oder?
Ja, das ist, man kann generell sagen, dass eben mit der Neuzeit, mit dem 19. und dem 20. Jahrhundert die wirtschaftliche Stärke möglicher Konkurrenten zu einem ganz wichtigen Faktor wird. Und das Deutsche Reich, das nach 1870 sicher ein ganz dynamischer Faktor in der Weltwirtschaft geworden war, das exportierte nun sehr stark und die Engländer versuchten, die eigene Bevölkerung davon abzuhalten, deutsche Produkte zu kaufen, die zudem allerdings auch einen schlechten Ruf hatten, indem man die Deutschen dazu zwang, auf ihre Produkte Made in Germany draufzuschreiben. Die Ironie der Geschichte ist die, dass die Deutschen ihre Produkte so verbesserten und auf ihre Qualität so viel Wert legten, dass schließlich aus diesem Made in Germany sogar eine Art Werbung wurde. Mhm. Aber das ist ganz eindeutig. Man möchte nicht, dass die Konkurrenz zu stark wird. Und insofern will man sie hindern, wo es nur geht.
Wenn wir jetzt auf die aktuellen Auseinandersetzungen mit den Konzernen aus dem jeweils anderen Land, Lager, Region, aus der anderen Region schauen, die USA gegen VW, Bosch und Deutsche Bank, die EU gegen Apple, erkennen Sie da Formen eines, ich nenne das jetzt mal Neomerkantilismus?
Also ich finde, es gibt sehr viele Hinweise im Moment, die darauf deuten, dass die Zeit der unbedingten Globalisierung und des Freihandels doch in eine eher defensive Situation geraten sind. Das hat mit der Stimmung der Bevölkerung zu tun, die das nicht mehr so ohne weiteres will. Das hat aber auch etwas mit handfesten Interessen der beteiligten Staaten zu tun, die unter Umständen befürchten, dass die Globalisierung anderen hilft. Die Auseinandersetzung mit Russland hat ja auch etwas damit zu tun, einen Konkurrenten aus der Globalisierung herauszunehmen.
Auch USA gegen Russland.
Auch USA gegen Russland. Ich glaube, auch das Verhältnis zwischen China und den USA ist ganz ambivalent in dieser Hinsicht. Aber auch Europa und die USA sind Konkurrenten auf wichtigen Märkten. Und wenn man sich nicht darauf einigen kann, einen mehr oder weniger unbedingten Freihandel zu machen, dann können solche Formen von gegenseitiger Abschottung schon auftreten. Aber selbst im Rahmen von weltweitem Freihandel ist natürlich aus Sicht vieler Regierungen nicht so schön, wenn ihre Unternehmen schlechter abschneiden als Konkurrenten. Und da sucht man im Zweifelsfall jeden Trick und jede Möglichkeit, um der eigenen Seite Vorteile zu verschaffen. Ich kann das im Einzelnen, bei laufenden Dingen hat man es als Historiker nicht so leicht, nicht so genau beurteilen. Aber die Anzeichen verdichten sich, die in Richtung eher einer neomerkantilistischen Situation gehen, eindeutig.
Und das bedeutet dann auch ein Ende oder ein teilweises Ende der Globalisierung. Sie hatten das schon erwähnt eben.
Ja, ich glaube, dass die Globalisierung, die ja kein Selbstläufer ist, das ist teilweise so dargestellt worden, das sei, da könne man sich nicht gegen wehren, das sei alternativlos, wie halt dieses Gerede so gewesen ist. Nein, ich glaube, die Globalisierung hängt davon ab, dass die beteiligten großen Mächte, Wirtschaftsmächte sie wirklich wollen. Und wenn die Globalisierung in ihren Augen dadurch zu einer Art gefährlichem, ambivalenten Mittel wird, von dem man eben nicht nur profitiert, sondern auch die Gegenseite, mit der man Konflikte hat, dann kann es durchaus passieren, dass hier wieder Bremsen eintreten. Aber auch die Bevölkerung sind ja nicht mehr so davon überzeugt, dass der Freihandel und die damit verbundenen Warenströme ihnen nur Vorteile schaffen. Also ich glaube insgesamt, dass die Stimmung sich dreht und dadurch die scheinbar die automatische Globalisierung doch sicher gebremst wird.
Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Universität Frankfurt. Recht herzlichen Dank.
Ja, ebenso.
Bosch, VW und Deutsche Bank sind die USA im Wirtschaftskrieg. Der Tag in HR2 Kultur.
Und ich wünsche nun gerade, ihm zu begegnen, behauptete Sarald. Sprecht diesen Wunsch nicht aus, denn er könnte in Erfüllung gehen, meinte sehr ernst der Amerikaner, der bisher schweigend zugehört hatte. »Oh, ihr mögt euch vor ihm fürchten, ihr mit eurer Nussschale«, antwortete Sarald. »Ich aber würde ihm nur mit der neunschwänzigen Katze antworten.« Der Yankee lächelte, indem er kopfschüttelnd bemerkte, »Darauf könnte sehr leicht eine Gegenantwort erfolgen, die noch schlimmer als die Katze wirkt. Um euch zu beweisen, dass ich auf meine Nussschale stolz sein kann, will ich euch einmal ein Manöver von ihr zeigen, das mir nicht leicht einer nachmachen soll. Was wäre das? Passt auf.« Er trat an die Reling, legte die Hand an den Mund und rief nach Lee hinüber, wo in einer Entfernung von vielleicht 500 Faden seine Brigg lag. »Ahoi! Anker auf!« Die Versammlung war im höchsten Grad neugierig, was geschehen werde. »Seht«, meinte der Yankee, »wie meine Brigg dem einen Segel gehorcht. Ein unvergleichliches Fahrzeug. Ein solcher Segler würde für Surcouf passen. Aber apropos, es wurde vorhin nicht geglaubt, dass er mit 20 Burschen ein Schiff mit 200 Mann und 26 Kanonen weggenommen hat. Was ist wohl schwieriger, Meschurs, ein solches Schiff zu nehmen oder mitten in einem besuchten Hafen mit 20 Mann einen gut bewährten Dreimaster zu entern?« »Das Letztere ist geradezu unmöglich«, antwortete ein alter Seemann, der wohl bereits über 50 Jahre lang die See gepflügt hatte. »Wirklich, Kapitän? Es soll Leute geben, die auch dieses Stück dem Surcouf zutrauen.« »Mit 20 Mann? Ja. Seht, da kommt die Brigg. Wie spöttisch sie herantänzelt. Gerade als ob sie sich über den mächtigen Dreimaster lustig machen wollte. Der kleine David über den Goliath.« »Aber was soll das?« fragte Kapitän Sarald. »Was soll die Brigg so nah bei mir?« »Es ist das Manöver, zu dem ich euch hier versammelt habe. Seht, jetzt ist sie da. Sie lässt das Segel fallen und nun springen meine Jungs an Deck.« »Aber ich frage noch einmal, wozu dieses Manöver? Was sollen eure Jungs an meinem Bord?« »Zählt einmal. Es werden genau 20 sein. Meine Herren und Damen, ich gebe mir die Ehre, mich vorzustellen. Ich bin kein Amerikaner, der Weine und Spiritus geladen hat. Ich habe geladen ein ganzes Arsenal vortrefflicher Waffen und 20 Kanonen, bei denen genug Leute stehen, um diesen guten Dreimaster in den Grund zu bohren. Mein Name ist Robert Surcouf.«
So macht man das, wenn man eine Schlacht im Wirtschaftskrieg ganz unblutig gewinnen will. Ausschnitt aus Karl Mays Geschichte, der Kaperkapitän. Wirtschaftskrieg oder nicht, was geschieht da gerade in den USA mit den Konzernen aus Deutschland, die mit Klagen überzogen werden? Der Frage geht der Tag in HR2 Kultur heute nach. Und bevor wir hier zu sehr in Kriegsszenarien versinken, schauen wir noch einmal auf einen eklatanten Unterschied zwischen dem US-amerikanischen und dem deutschen Recht. Der ist der Grund dafür, weshalb es in den USA für Firmen, die mangelhafte Produkte verkauft haben, sehr teuer werden kann. In den USA gibt es die Sammelklage. Jan Bösche.
In den USA sind Sammelklagen ein kraftvolles Mittel für Verbraucherschützer. Das musste zum Beispiel Volkswagen erleben. Anwälte verklagten das Unternehmen in der Dieselaffäre im Namen von Hunderttausenden Kunden und Händlern. Die Idee der Sammelklage: Wenn es zahlreiche Betroffene gibt, wird die Rechtsfrage nur einmal und für alle geklärt. Um entschädigt zu werden, reicht es aus, nachzuweisen, dass man Betroffener ist. Man muss selbst nicht klagen. Typische Sammelklagen beschäftigen sich mit gefährlichen Produkten oder mit betrügerischen Geschäften. Sie können von Anlegern kommen, Kunden oder Beschäftigten. Entscheidend ist, dass es genügend Betroffene gibt. Ob ein Fall als Sammelklage behandelt werden kann, ist darum oft die erste Hürde vor Gericht. In den USA gibt es auch Kritik an den Sammelklagen. So wird Anwälten gerne vorgeworfen, dass nur sie an den Vergleichen verdienen, die ausgehandelt werden, während für die Betroffenen nur eine geringe Entschädigung dabei herauskommt. Immer wieder gibt es Fälle, in denen die bewilligten Anwaltsgebühren höher sind als die Entschädigung der Kunden. Ein Urteil nach einer Sammelklage kann auch bedeuten, dass Betroffene keine Chance haben, selbst noch einmal zu klagen, wenn sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind.
So weit, so gut für die Verbraucher in den USA. Auch wenn dabei hauptsächlich die Anwälte verdienen, die Firmen, die mangelhaften Produkte verkauft haben, werden jedenfalls viel deutlicher zur Kasse gebeten als hier bei uns. Und mit Blick auf den VW-Dieselskandal, eine Sammelklage hier bei uns würde die Möglichkeit eröffnen, dass die betrogenen Autofahrer nicht nur ein Software-Update für ihre Autos bekommen, sondern auch eine Entschädigung für den Wertverlust, den Volkswagen den Dieselfahrzeugen der eigenen Marke zugefügt hat. Die Sammelklage gibt's hier nicht. Sollte es aber eigentlich längst geben, hat die Regierung versprochen. Warum doch nicht? Das fand in der vergangenen Woche das Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung heraus. Peter Hornung.
Sie ist ein Phantom, das seit einem Jahr durch Berlin geistert. Die sogenannte Musterfeststellungsklage. Ein Versprechen an die Verbraucher. Gerne auch erwähnt im Bundestag, wie im vergangenen November vom SPD-Abgeordneten Wiese.
Viele von Ihnen wissen es, was ich hier vortrage, entspricht den Ankündigungen aus dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Und dort wird bereits an entsprechenden Eckpunkten gearbeitet.
Mehr als Ankündigungen gibt es jedoch nicht. Dabei wäre dieses neuartige Instrument eine große Hilfe für Verbraucher, die ihre Rechte durchsetzen wollen. Zum Beispiel, weil der VW-Diesel nach dem Ausbau der Betrugssoftware plötzlich mehr Kraftstoff verbraucht oder an Wert verloren hat. Bislang müsse jeder Kunde einzeln klagen, wenn er Schadensersatz will, sagt Ottmar Lell vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Deswegen halten wir es für erforderlich, dass man die Musterfeststellungsklage einführt, damit eben so ein Anspruch für alle verbindlich festgestellt wird, für alle, die sich einem Verfahren anschließen und dass das Geld dann eben auch ausgeschüttet wird, ohne dass der Einzelne einen Prozess anstrengen muss.
Im Haus von Justizminister Maas hatte man den Entwurf für die deutsche Variante der Sammelklage bereits fertig, als die VW-Bombe am 18. September 2015 platzte. Man habe sich dann aber entschieden, nochmal die Eckpunkte zu überprüfen. So steht es in internen Regierungsunterlagen, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung auswerten konnten. Als dann die linken Bundestagsfraktion 8 Tage später zum Thema Schadensersatz im Fall VW nachfragte, meinte ein Abteilungsleiter des Maßministeriums in einer internen E-Mail lapidar, die Antwort auf eine linken Anfrage sei wohl nicht der richtige Ort für politische Großtaten.
Irgendwann und irgendwo wäre es aber schon richtig, mal verbraucherpolitische Kanten zu zeigen.
Wann diese Kanten gezeigt werden sollen, bleibt weiter offen. Gegenüber Ländervertretern kündigte das Justizministerium den Entwurf für die Musterfeststellungsklage für Anfang dieses Jahres an. Doch noch immer liegt ein solcher Entwurf nicht vor. Als ein bayerischer Vertreter bei einem Treffen im März nach der Musterfeststellungsklage fragt, heißt es laut vertraulichem Protokoll, die mögliche Einführung einer solchen Klage sei
auf die Zukunft ausgerichtet.
Das heißt, für VW-Kunden bliebe diese Klagemöglichkeit ohne Folgen. Ihnen stünde nicht die Möglichkeit offen, ähnlich behandelt zu werden wie US-Kunden. Kommentieren will das Justizministerium die den drei Medien vorliegenden Dokumente nicht. Verbraucherschützer Ottmar Lell jedenfalls ist enttäuscht.
Wir haben natürlich auf diese Ankündigung gesetzt, waren fest der Auffassung, dass die Musterfeststellungsklage jetzt kommt und sind enttäuscht worden. Das ist natürlich für uns bitter.
In Deutschland könnten wegen der laxeren Grenzwerte die VW-Diesel mit Betrugssoftware einfach durch ein Update gesetzeskonform gemacht werden. Deshalb müsste man die deutschen Autobesitzer nicht entschädigen, so das Justizministerium in einer internen Einschätzung. Für VW brauche man die Musterfeststellungsklage also gar nicht. Und so bleibt sie erst einmal weiter in der Schublade.
Und deutsche Autofahrer bleiben ohne Entschädigung. Max Otte, zugleich Wirtschaftsprofessor in Worms und in Graz und zugleich deutscher und US-amerikanischer Staatsbürger. Guten Tag.
Guten Tag.
Abgesehen mal davon, dass es den betrogenen deutschen Verbrauchern rechtlich schlechter geht als denen in den USA, fragen wir uns heute, ob die Prozesse, die diesseits und jenseits des Atlantiks gegen die Firmen der jeweils anderen Seite geführt werden, eigentlich schon eine Art Wirtschaftskrieg sind. Sie stehen ja quasi auf beiden Seiten. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass die Amerikaner schon lange an einer Außenwirtschaftsstrategie basteln. Sie haben da auch Thinktanks und wirklich auch Strategen. Wir Deutschen hatten früher die Abteilung 5 im Wirtschaftsministerium, das ich auch vor vielen, vielen Jahren mal beraten habe. Aber ich glaube, dass sich die Zahl der Prozesse gegen europäische Firmen häuft und dass vor allem die Strafmaße sehr unterschiedlich sind. Also wenn die Deutsche Bank mal eben mit 16 Milliarden konfrontiert wird als Forderung aus dem Justizministerium, wenn Wells Fargo die eine halbe Million Konten falsch angelegt haben, dann 100 Millionen zahlen, dann ist das eine schiefe Ebene. Und was Ähnliches ist dann auch in der Autobranche, wo VW Gesamtschaden wahrscheinlich von 40 Milliarden im Unternehmen hat und bei GM, wo einige etliche Dutzend Leute durch diese defekten Zündschlösser gestorben sind, zahlt dann eine Milliarde. Also es ist vor allem die Ebene, die schief ist, das Spielfeld, was schief ist. Und da sind die Europäer sehr lahm, sich da zu wehren.
Und das die Retourkutsche gekommen wäre mit der Steuernachzahlungsforderung gegen Apple. Sehen Sie das auch so?
Apple nutzt Schlupflöcher, das ist aber kein, das ist ja kein Wirtschaftskrieg in dem Sinn, dass man ein Unternehmen an die Kandare nimmt und schädigt. Man will nur sagen, bitteschön, Europa hat einheitliche Steuersätze. Wir wollen nicht bitteschön, dass die Steueroase Irland hier die europäische Steuergesetzgebung aushöhlt. Also das ist noch ein etwas anders gelagerter Fall. Das sehe ich nicht ganz so. Also das ist Wahrnehmung letztlich der Interessen eines einheitlichen Wirtschaftsraums.
Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe hat hier gerade in der Sendung gesagt, dass er Anzeichen eines aufkommenden Neomerkantilismus sieht, also Protektionismus statt Freihandel. Jetzt, wenn man in die USA schaut, würden Sie dem zustimmen?
Natürlich, also wir haben schon lange Protektionismus. Wir haben viele sensible Branchen, die, wo keiner von außen rankommt in den USA. Nehmen Sie die großen Ölkonzerne. Von einem Ölkonzern weiß ich definitiv, dass der Chef ein Amerikaner sein muss, immer. Also sie kommen da nicht als Nicht-Amerikaner an die Spitze dieses Konzerns. Das ist einfach so. Im Finanzwesen haben wir vor allem nach der Finanzkrise extrem viele Gesetze gemacht, die dazu geführt haben, dass viele, viele Märkte sich teilweise abschotten. Das ist die Uhr. Ich darf als Amerikaner zum Beispiel nicht in europäische Investmentfonds investieren, weil ich dann extrem hohe Steuern bezahle. Also dadurch, dass ich amerikanischer Staatsbürger bin, wird ein Gesetz von 1933 herangezogen, Security and Exchange Act, und ich kann nicht in den großen deutschen oder europäischen Investmentfonds investieren. Das wird mir einfach verboten oder ganz teuer gemacht. Also von gegenseitiger Anerkennung sind wir gerade im Finanzwesen weit weg. Da geht es eher in die Richtung wirklich Neomerkantilismus, wie Sie sagen.
Das heißt dann eigentlich Ende der Globalisierung, Abschottung der Märkte.
Ja, dass die Globalisierung, ich habe heute Abend 10 Jahre, der Crash kommt in der Berliner Orania als Jubiläumsveranstaltung. Schon damals habe ich in dem Buch geschrieben, Globalisierung ist keine Einbahnstraße, Globalisierung ist zyklisch. Und wenn es so Phasen gibt, wo verschiedene Mächte sich im Zentrum der Weltwirtschaft drängeln, und das sind mehr und mehr die USA und China, Europa ist da weit abgängig, nicht von der Wirtschaftskraft her, sondern von der Durchsetzungsvermögen, dann wird es schwierig auf den Märkten. Dann gibt es auch mal wieder Abschottung. Ja, und das, die Gefahr ist sehr groß.
Und jetzt erklären Sie mir doch bitte mal in diesem Zusammenhang, wenn wir das jetzt so analysiert haben, wozu wird dann bitte über Freihandelsabkommen wie CETA und TTIP überhaupt noch verhandelt? Das ist ja dann doch eine Farce, oder?
Ja, also zumindest ist der Freihandel eine Farce. Wir haben relativ großen Freihandel zwischen Europa und Amerika, die Zölle sind auf 4% und weniger runter. Im Automobil, im Zuliefererbereich würden dieses Abkommen vielleicht was bewirken noch, aber es geht hier nicht um mehr Freihandel, es geht darum, wer die Regeln macht, wer die Systeme kontrolliert, Staat oder Privat, Großkonzerne oder Regierungen, und CETA und TTIP sind letztlich Selbstabdankung Europas in der internationalen Wirtschaftspolitik. Ich habe das mal bei einem öffentlich-rechtlichen Sender gesagt, es wäre der Anschluss der europäischen Wirtschaft an die amerikanische.
Und deshalb machen die das noch, ja? Also wenn sie, dann würde das ja wieder zusammenpassen. Ich habe vorhin gesagt, man schießt den anderen schon mal ein bisschen wund, dann hat man eine bessere Position beim Verhandeln nachher.
Ja klar, ich meine, das sind ja taktische Spielchen, die da laufen. Das kann man in jeder Business School oder in jeder Diplomatenschule lernen. Also dass da immer nur alles nett konsensual verhandelt wird, das glaubt vielleicht, wer es glauben will, aber natürlich geht es da ganz hart um Interessen, da ist Lobbyismus im Spiel. Da sind mittlerweile leider sehr machtlose und wehrlose Staaten im Spiel in Europa. Die EU-Kommission spielt da auch meistens keine sehr deutliche Rolle. Das letzte Mal, dass die wirklich eine hohe Kartellstrafe verbrummt hat, war 2005 gegen Microsoft. Eigentlich müsste man zum Beispiel gegen die amerikanischen Tech-Monopole und Oligopole viel, viel härter vorgehen, denn die brechen ja alle europäischen Datengesetze, die wir so haben. Da müsste Europa sagen, bitte, Google, du hast hier in Europa, darfst nicht mehr auftreten. So machen das die Amerikaner im anderen Fall auch. Und da müssen wir eigentlich tatsächlich sagen, hier wollen wir europäische Rechtsstandards durchsetzen, europäische Vorstellungen, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Und da wären natürlich TTIP und CETA verheerend, wenn die durchkämen.
Das heißt, Sie würden, wenn Sie die Regierungen beraten würden, würden Sie sagen, das macht bitte auf keinen Fall, sondern schaut mal, wo ihr den anderen wehtun könnt? Dann würde man den weitertreiben, den Krieg sozusagen.
Ja, was heißt wehtun, wenn ich sage, ich muss Google bitteschön in Europa verbieten, ausschließen, weil sie unsere Recht und Gesetz brechen, dann kann Google ja sich überlegen, ob es unser Recht und Gesetz akzeptiert. Aber ich muss doch erstmal gewisse Lebensstile, gewisse Lebensweise schützen, wenn wir Europäer uns politisch einig sind, dass wir Datenschutz weiter wollen in dem Umfang, wie wir ihn früher hatten.
Max Otte, zugleich Wirtschaftsprofessor in Worms und in Graz und ich sag's nochmal, zugleich deutscher und US-amerikanischer Staatsbürger. Vielen Dank nach Berlin und eine schöne Veranstaltung. Bosch, VW und Deutsche Bank sind die USA im Wirtschaftskrieg. Das war der Tag und das war unser Thema heute. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben sollten, dann können Sie uns natürlich gleich nach der Sendung nachhören im Netz h2kultur.de.